Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie ihr wisst, geht es bei mir jede Woche rund um das Thema Krebs. Ich habe hier Betroffene sitzen, ich habe hier Angehörige sitzen, aber auch Ärzte dürfen natürlich hier zu Wort kommen und alle Menschen, die eben in diesem Bereich arbeiten. Und ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, dass ich in alle Facetten auch reingehe, egal wie alt man ist, wie jung man ist und vor allem auch, dass ich ja dieses ganze bunte Portfolio von allen Krebsarten eben auch gerne vorstellen möchte, auch gerade wenn es auch um Krebsarten handelt, die eben nicht ganz so häufig sind. Heute habe ich mir auch einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Und zwar sitzt die liebe Annette hier. Annette ist 63 Jahre alt und hatte 2007 die Diagnose Brustkrebs und aber auch 2009 die Diagnose Leukämie. Und Annette ist selbst auch Autorin und hat das Buch geschrieben, Annas Blut. Auch da können wir heute gerne drüber sprechen. Und sie setzt sich eben darauf ein oder sie setzt sich ein, zum Thema Knochenmarktransplantation und das Leben danach. Und das finde ich ein ganz, ganz interessantes Thema vor allem auch und freue mich sehr, dass wir jetzt heute ein bisschen mehr über dich hören, liebe Annette. Schön, dass du da bist und ja, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Danke, liebe Kendra. Ich finde das ganz toll, in diesem tollen Podcast die Gelegenheit zu bekommen, mitzumachen, der ja so variabel ist und alle Facetten zeigt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich sage es immer wieder, wenn es eure Geschichten nicht geben würde, dann würde es diesen Podcast auch nicht geben. Und deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen, der eben hier ist, der seine Stimme erhebt, der auch alles erzählen darf, was er erzählen möchte, egal welchen Weg er gegangen ist. Weil letztendlich ist es ja so, dass jeder das Recht hat, auch für sich selbst einzustehen und seine eigenen Entscheidungen auch vor allem zu treffen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein wenig mehr über dich auch hören. Annette, es ist ja schon eine ganze Weile her. 2007 ist ja echt schon, ja, schon ganz schön lange her, fast 18 Jahre. Also darf man ja auch dir gratulieren. Wahnsinn, dass du seit so vielen Jahren unter anderem auch ja, krebsfrei bist. Und auch gerade bei zwei Diagnosen, magst du uns so ein bisschen mitnehmen in deine Vergangenheit, was so ungefähr auch vielleicht vorher war, ob irgendwie was passiert ist vor 2007 oder auch in 2007, dass du uns ein bisschen mitnimmst und einen kleinen Rückblick auch gewährst.
Sehr gerne. Ja, das ist wirklich zweimal Krebs und das erste war halt wirklich auch in einer Zeit, wo meine beiden Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, noch sehr klein waren. Das hat mich da schon sehr geprägt und ich bin da reingeworfen worden, so wie, kann ich sein? Wieso ich kein Risikofaktor? Kann gar nicht. Es war, ja, manchmal habe ich gedacht, die Zeit vorher, so diese Jahre vorher, berufstätig mit zwei kleinen Kindern, war wirklich stressig, mag schon sein. Ich sag aber auch, ich bin Naturwissenschaftlerin, ich bin Biologin, habe 25 Jahre in der Industrie gearbeitet, hatte eine medizinisch-wissenschaftliche Stelle, dass ich sehr, sehr gut mit der Medizin kooperiere und auch da viel weiß und verstehe. Ja. Hab dann irgendwann mal später, um das zu beantworten, herausgefunden oder mich erinnert, dass ich mit 29 mal bestrahlt worden bin. Oh, okay. Ich hatte eine 6-wöchige Bestrahlung, weil ich einen gutartigen Tumor in der Hüfte hatte, der 3-mal wiedergekommen ist, sodass bei der 4. Operation gesagt wurde, sie können danach nicht mehr laufen. Und wow. Ja, das war richtig übel.
Ja.
Dann bin ich zu einem bekannten Chirurg nach Köln gegangen und der hat gesagt, ich krieg das raus, Sie können Ihr Leben lang laufen, aber Sie müssen damit rechnen, dass Sie mal Krebs bekommen. Das ist mir aber auch erst Jahre später erst eingefallen, wirklich auch nachdem diese Brustkrebszeit vorbei war. Eventuell, man weiß es nicht. Ich war 45, ich war 45, als mein Frauenarzt mich mit 45 zur Mammographie geschickt hatte, nichts getastet, gar nichts, einfach nichts Auffälliges, hat gesagt, wir machen das jetzt mal mit 45, weil er sieht immer mehr Frauen, die vor 50 schon Brustkrebs kriegen.
Das finde ich toll, was für ein toller Frauenarzt auch.
Der war super. Und dann habe ich diese Überweisung gekriegt, keine Anekdote am Rande, die hat 6 Monate bei mir am schwarzen Brett gehangen, weil ich gedacht habe, ist nicht so wichtig. Und dann rief meine beste Freundin mich an, sagte, Nettie, hör mal, ich habe Brustkrebs und ich, ach du Schande, ich muss ja auch. Dann bin ich gegangen und der Radiologe hat sich das angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, Frau Mertens, Sie sind jetzt sicher sehr böse, da ist was ganz Komisches, das ist wahrscheinlich nichts, aber ich bin jetzt mal hypervorsichtig, ich überweise Sie zur Biopsie. Dann habe ich mir keine Gedanken gemacht und Wochenende und auch der Arzt mit der Biopsie hat gesagt, nein, Frau Mertens, der ist aber wirklich super vorsichtig, das sieht ganz anders aus, ist nichts. Und dann 2 Wochen später, am Tag, wo meine kleine Tochter 4 Jahre alt wurde und eine halbe Stunde, bevor die ganzen Kindergarten-Kids kamen und ich hatte schon gerade die Muffins auf den Tisch gestellt, klingelte das Telefon. Da ruft mein Frauenarzt an, sagt er, Frau Mertens, ich muss Ihnen sagen, das ist positiv. Das tut mir jetzt super leid, aber Sie müssen unbedingt nächste Woche mal kommen und so weiter. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee. Kann nicht sein. Also du merkst, ich war immer so, gar nicht, ich bin doch, ich hab nichts. Ja, das war die Situation, wo man dann da reingeworfen wurde.
Ja, aber auch schon die Geschichte im Vorfeld, also dass schon 3-mal dann eben immer wieder ein gutartiger Tumor wiedergekommen ist, immer an der gleichen Stelle wahrscheinlich dann auch, gell? Genau. Und dass dann aber auch gesagt worden ist beim 4. Mal, dass du dann wahrscheinlich nie wieder laufen kannst. Also auch erstmal so eine Aussage dann auch zu treffen und vor allem auch, was das auch mit einem innerlich macht dann auch. Ne? Ja. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie da so die Zeit so war, als jemand das zu dir gesagt hat als Arzt? Oder hattest du sofort eigentlich gedacht, nee, ich bin selber hier Biologin und ich weiß so viel über die Medizin und dass du wusstest, dass du definitiv weiterlaufen kannst?
Nee, damals noch nicht. Ich war 29 und hatte gerade meinen Jobvertrag bekommen. Also als Biologin ist auch schwierig, was zu finden und hatte gerade den Vertrag in der Tasche. Und dann war das einfach nur bei mir auf Alarm gestellt. Hier, ich kann nicht mehr laufen. Das wäre in dem Job nicht gegangen. Ich muss Dienstreisen. Und damals auch eigentlich ganz schön. Ich bin meinem Vater einfach super dankbar. Mein Vater hat den Kontakt zu diesem wirklich sehr guten, relativ prominenten Chirurgen in der Uniklinik Köln hergestellt, der ganz souverän gesagt hat, ich operiere Sie, Sie können wieder laufen. Sie müssen nur ein bisschen gucken, dass danach nicht noch irgendwas mit Malignität kommt. Also von daher, ja, mein Vater hatte die Beziehung, aber es ist einfach auch schön, wenn sowas geht. Total, sonst wäre es schiefgelaufen, ne? Dem bin ich wirklich sehr dankbar, ja.
Ja, natürlich. Magst du uns mal mitnehmen? Also wahrscheinlich war das ja an dem Tag, wo du dann die Diagnose bekommen hast, gar nicht greifbar, weil du warst mitten in den Geburtstagsvorbereitungen für deine kleine Tochter, unter anderem auch was am Muffins gerade vorbereiten, am Tisch decken, dies, das, jenes. Und dann kommt eben dieser Anruf. Und wann konntest du es erstmal realisieren?
Also das ganze Wochenende nicht. Mein Mann war sinnvollerweise auch in Hongkong zu der Zeit. Ich war also auch alleine mit den Kindern, hatte meine beste Freundin informiert und die waren Mediziner. Die haben auch gesagt, warte doch erstmal ab, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Und das ist mir auch in Erinnerung, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, bewusst geworden, ich habe das weggeschoben, verdrängt. Ich wollte es nicht, das kann nicht sein. Und ich muss sagen, mein Mann ist dann mitgekommen, wie er zurückkam zu den Untersuchungen. Da habe ich gesagt, wir müssen noch das untersuchen, mit dem Arzt besprochen, um ganz sicher zu sein, wie auch operiert wird. Und erst zur Operation habe ich es dann akzeptiert, okay, es ist jetzt so. Ja. Dann war das natürlich so, dass der Chirurg operiert hat. Die linke Brust wurde abgenommen, dann wieder aufgebaut. Und in der Operation haben sie gesagt, die Lymphknoten sind nicht befallen, alles prima, keine Chemotherapie. Da habe ich gedacht, gut, das geht ja ganz wunderbar. Aber dann kam der Punkt, wo ich erkannt habe, dass man als Patient mitentscheiden muss, weil sie haben im Labor dann eine Woche später noch Mikrometastasen in den Lymphknoten gefunden. Dann hieß es, Frau Merten, Sie müssen nochmal kommen. Wir bieten Ihnen an, eine Chemotherapie zu machen. Naja, anbieten, dann denkst du auch,
okay, ich renn ab.
Und das war wirklich Moment, wo ich echt gemerkt habe, okay, ich muss mitentscheiden. Das, ja, der mündige Patient, ich habe wirklich die Entscheidung in der Hand. Und habe dann einen Abend mit meiner Familie, meine Schwiegermutter war da, mit allen überlegt und habe dann eingewilligt. Und im Nachhinein, egal was ich gleich noch alles erzähle, weiß ich, dass das richtig war. Ich habe einfach so die ganze Gießkanne drauf, Chemotherapie, Bestrahlung und danach Tamoxifen, das war ein hormonrezeptorpositiver Tumor. Und ja, 17 Jahre, es ist nie wieder etwas gekommen. Ja, also wow. Von daher, die Entscheidung war schwierig, aber ich weiß noch, mein Mann hat einfach gesagt, komm, jetzt zieh das 4,5 Monate durch die Chemo. Es ist auch, wenn man kleine Kinder hat, ich wollte natürlich einfach, das war so die Angst, ich hatte, ja, dass natürlich. Ich nicht sehe, wie die aufwachsen.
Ne? Ja, na klar, ja. Das ist ja sehr völlig normal, ne? Also das ist ja bei jeder, mit der ich spreche, die Mama geworden ist und dann eben auch noch, wo die Kinder im Hintergrund sind. Das ist letztendlich ja auch etwas, was das Leben sehr bejaht, dann eben auch hier sein zu wollen, alles zu machen, dann eben auch, um die Kinder dann aufwachsen zu sehen. Und dann sagst du zu allem ja eigentlich dann auch, ne? Also da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du da aber auch mitentscheiden durftest, weil viele Ärzte sind ja auch leider so, dass sie jemandem etwas überstülpen und gar nicht so diese eigene Entscheidung von dem Patienten dann eben auch für nötig halten. Oder manchmal ist es ja auch so, dass sie sich das selber gar nicht trauen, weil sie dieses Selbstvertrauen überhaupt auch nicht haben oder eben auch denken, Mensch, der Arzt, der weiß jetzt hier aber alles und ich darf als Patientin eigentlich gar nicht meine eigene Meinung sagen daneben auch.
Ja, genau. Im Nachhinein fand ich das auch sehr gut.
Total, absolut. Wie ist es dir in der Zeit danach gegangen? Also hast du die Chemotherapie und auch die Behandlung, die Bestrahlung, hast du alles gut verkraftet oder gab es auch einige Nebenwirkungen in dem Sinne?
Wenig. Also ich habe das relativ gut verkraftet, habe natürlich mit meinem ein gutes Umfeld gehabt, ne? Großeltern, die mit nach den Kindern geguckt haben. Und ich glaube, ich habe mich aber auch ein bisschen so zusammengerissen. Wie gesagt, meine Tochter war 4.
Na klar.
Mein Sohn war 11, der hat natürlich alles verstanden. Aber ich habe mich nicht hängen lassen oder das versucht. Gut, ich sage auch ehrlich, meine stand da sicher auf der Kippe. Mein Mann hatte am Anfang große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Und okay. Das war knifflig, aber nach den ganzen Therapien, da bin ich noch in Reha gegangen, das war auch gut, so wie beide so eine Auszeit, 3 Wochen. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu arbeiten und dachte, gut, also der Punkt ist, ich hatte ja danach nochmal diese zweite Geschichte, wo ich sicher auch gleich was zu sagen werde.
Natürlich, klar.
Diese Brustkrebstherapien, die sind heftig, das ist richtig. Aber danach merkt man, wie der Körper sich so langsam erholt.
Ja.
Und das fand ich so fantastisch. Das war beim zweiten Mal nämlich viel schwieriger. Das war so eindeutig, jetzt noch ein paar Wochen durchhalten. Und man merkt, wie der Körper kräftiger wird, gerade in der Reha. Die machen einen ja wieder richtig fit.
Ja.
Und das hat mir so gut getan.
Schön. Bist du denn auch wieder dann richtig in deinem Job eingestiegen? Also wirklich auch mit voller 100% und voller Elan und dass du wirklich auch diese Energie dafür hattest?
Ja, genau. Also ich hatte eh nur eine Teilzeitstelle, eine halbe Stelle. Mich nachmittags um die Kinder gekümmert, immer nur halbtags. Aber ich hatte auch das Glück, mein Arbeitgeber, die haben mir die Stelle komplett das Jahr komplett freigehalten.
Oh,
also
schön.
Am Tag, wo ich wieder kam, ich kam wieder in dieselbe Position und es hieß, toll, Annette, dass du wieder da bist, jetzt leg mal los. Ne? Nee, aber das haben sie mir zugesichert, dass ich mir nicht auch noch Sorge um meinen Job machen musste.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall dann schon mal weiß, dass man da auch jederzeit herzlich willkommen ist. Es gehört, es gibt ja auch ganz, ganz viel, wo das eben leider nicht so ist oder wo man eben auch gar nicht wieder so einsteigen kann, wie es jetzt so vorher war, dann unter anderem auch, weil man nicht kann, dann eben auch, ne, weil die Konzentrationsfähigkeit nicht da ist, diese Vergesslichkeit nicht da ist, dann eben und die Psyche nicht mitmacht. Also da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren vor allem auch eine Rolle, ne? Ja, absolut. In den Jahren, bis die zweite Diagnose kam, wie war das denn, als du, hast du Konntest du da irgendwas merken? Du hattest ja 2007 die Diagnose Brustkrebs und du hast gesagt, dass dein Körper sich ja auch relativ schnell wieder, würde ich sagen, wieder auf Vordermann gekommen ist dann eben auch. Und wie ging es dann weiter bis zu dem Zeitpunkt, als 2009 die Diagnose kam, Leukämie?
Es ging mir wirklich gut oder ja, gerade 2009 haben wir wieder Urlaube und alles gemacht. Ich hatte aber ein kaputtes Knie und habe das operieren lassen. Und in der Operation wurde ich dann sediert und Anästhesie und so weiter und sozusagen in den OP reingeschoben und wieder rausgeschoben, weil die haben noch mal einmal auf die Blutwerte geguckt, haben mich dann nachfolgend wieder geweckt und ich so, oh ja, Knie schon operiert. Nee, gar nichts operieren, dann hieß es Frau Mertens, Sie haben eine kleine andere Baustelle, Ihre Blutwerte sind so katastrophal, wir operieren Sie jetzt nicht. Und dann, auch dann wieder habe ich gesagt, naja gut, fahren wir mal erstmal nach Hause, wird schon nicht so schlimm sein. Und auch dann, ich bin wirklich ein Weltmeister im Verdrängen. Zum Onkologen und ja, der hatte auch einen Verdacht, wollte mir aber auch gar nicht so genau sagen, was es ist, sagte, wir brauchen Untersuchung. Sag ich, ja, machen wir mal langsam ein paar Untersuchungen. Ich hatte mich geärgert, dass mein Knie nicht operiert war. Das hat dann nochmal 6 Monate gedauert. Es war 2010. Hat 6 Monate gedauert, bis im Januar 2011, der mir dann sagte, so, er hätte jetzt den Beweis, hat dann eine Knochenmarkpunktion gemacht, weil er vermutete, dass das Knochenmark geschädigt ist und die Blutbildung deswegen, also die Blutzellen werden ja im Knochenmark gebildet, dass deswegen die Blutzellbildung gestört war. Ich hatte zu wenige Thrombozyten und Erythrozyten. Und war deswegen eigentlich auch kontinuierlich müde, was mir aber vorher nie aufgefallen war. Man muss einfach auch sagen, es war auch ein Glücksfall, dass das entdeckt worden ist in dieser Operation. Weil wenn da nicht, dann wären die bösartigen Zellen im Blut, hätten sich noch mehr vermehrt und wären mehrere geworden. Ja. Also eine Leukämie ist ja in dem Sinne kein Tumor, sondern es sind bösartige Zellen, entartete Blutzellen, die auch die gesunden Zellen verdrängen. Mhm. Und ja, die Diagnose war dann MDS, das ist das myelodysplastische Syndrom, das einfach hinweist, da ist eine Knochenmarkschädigung. Und wenn man da noch 1-2 Monate wartet, schlägt das in eine Leukämie. Und da man nicht weiß, welche Form der Leukämie entsteht, kann es auch eine ganz gefährliche sein, die man nur 4 Wochen überlebt. Und deswegen sind die Ärzte bei einer MDS auch super alarmiert und haben mich dann damit ins Uniklinikum hier in 3 verschiedene Unikliniken geschickt, damit ich mehrere Meinungen höre. Und alle 3 haben gesagt, ja, Frau Mertens, Sie müssen in diese Stammzelltransplantation. Also Knochenmarktransplantation ist der einzige Weg, Sie zu heilen. Ein Satz, den mein Arzt mir damals in Aachen gesagt hat, der ist so zu meinem Mantra geworden, weil ich denke, viele, die das vielleicht auch hier hören, sagen, Knochenmarktransplantation, ja, habe ich schon mal gehört, aber so richtig genau weiß man das oft auch nicht. Mhm. Was heißt das denn eigentlich? Der hat mir das dann erklärt, wie das Prozedere ist. Das ist ja, das Blut wird ausgetauscht, die Blutzellen. Man muss mit einer Hochdosis Chemotherapie, die ehrlich gesagt kein Vergleich ist zu dem, was ich bei der Brustkrebstherapie kannte, innerhalb von 1 Woche alle Blutzellen kaputt machen, vor allen Dingen die Leukozyten. Und dann sind die Zellen des Spenders da. Die werden durch Blutfiltration gewonnen und dann durch eine Bluttransfusion einfach verabreicht hier über den Tropf in den Arm rein. Also die Transplantation an sich ist sehr unspektakulär. Das Problem ist diese Chemotherapie, die die ganzen Blutzellen zerstören und damit dein ganzes Immunsystem.
Ja.
Das ist der Punkt und das Besondere, also ich habe die Stammzelltransplantation deswegen auch als Grenzsituation erlebt, weil man kriegt das auch sofort gesagt, man hat also dann mehrere Wochen lang kein Immunsystem und man befindet sich 5 Wochen auf einer Station, das ist eine Isolierstation. Also du musst dir vorstellen, du hast kein Immunsystem, du bist also komplett gefährdet für jede Bakterie, für jedes kleine Virus. Und du bist alleine. Und das ist etwas, wo man sich vorbereiten muss. Ja, da muss man sich mental drauf vorbereiten.
Ja.
Und ich würde auch jedem sagen, der davor steht, lesen oder sich informieren und bitte Psycho-Onkologen besuchen. Die Gelegenheit hatte ich und das war ganz toll. Was ich noch eben sagen wollte, um den Kreis zu schließen, der Arzt sagte in diesem in dem ersten Gespräch, wo er sagte, Frau Mertens, Sie müssen in die Knochenmarktransplantation, sagte er, aber wissen Sie, manche Patienten, solche wie Sie, die segeln einfach so dadurch. Und habe ich gesagt, ach, das ist ja klasse. Also mein Mann und ich sind Segler und dann haben wir wirklich
gedacht,
okay, das wurde mein Mantra, das wurde wirklich so, ja, damit kann ich umgehen. Ich will da auch durchsegeln.
Ach, wie schön. Ja, und Wahnsinn. Also auch so einen Leitsatz dann auch zu haben und dann immer wieder daran festzuhalten, dass du da durchsegelst dann unter anderem auch. Und ja, du hast ja auch gesagt, dass du da durchgesegelt bist. Aber kannst du uns ein bisschen näher dazu mal mitnehmen? Also wenn man eben eine Knochenmarktransplantation hat, also nimm uns mal bitte erstmal mit, wie ging es dir überhaupt aufgrund dessen von der Hochdosis Chemotherapie?
Also es gibt gute Voraussetzungen in den Kliniken heute. Diese Stammzelltransplantationseinheiten haben hochmoderne Techniken. Die Luft ist gefiltert. Und was bei mir, ich war in Düsseldorf in der Uniklinik, was da ganz toll war, der Besuch ist zugelassen. Wir haben uns vorher mit dem Arzt darüber besprochen, dass mein Mann jeden Tag kommt. Die Schwiegereltern haben die Kinder versorgt. Mein Mann kam jeden Tag nach Düsseldorf. Der hat sogar einmal meinen Hund mitgebracht. Der hat aber nur vom Fenster draußen gesessen. Und was auch günstige Voraussetzungen waren, das sind Doppelzimmer, die aber nur mit einem Patienten belegt sind. Und der Pflegeschlüssel ist aber wie für Doppelzimmer. Das heißt, es sind doppelt so viele Pflegekräfte da, weil die Patienten sind natürlich allein den ganzen Tag, bis auf vielleicht einmal Besuch. Die haben Redebedarf. Wo du das auch ansprichst, wie es einem so mental geht. Ja, das geht auch direkt los. Man kommt da an, Klamotten in den Schrank und dann zack, kriegt man hier diesen zentralen Venenkatheter in den Hals gelegt und dann wird sofort die Chemo angeschlossen. 7 Tage läuft die und der Körper fährt langsam runter. Ne, man merkt so Stück für Stück, wie man immer schwächer wird. Die üblichen Nebenwirkungen. Das Problem bei der Chemo, auch in der Phase danach, es sind die Schleimhäute, die Mundschleimhäute. Da muss man unheimlich aufpassen, dass man keinen Pilz- oder Virusinfektion in den Schleimhäuten bekommt. Die können so schmerzhaft sein, dass man das hinterher mit Morphin behandeln muss. Mhm. Also das hatte ich gelesen und habe deswegen auch ganz brav diese ganz schrecklich schmeckende Flüssigkeit getrunken dauernd, damit ich keinen Infekt kriege. Also das war das. Und mit der Isolation, wie gesagt, ich war gut vorbereitet mit der Psycho-Onkologin. Meine Schwägerin hat unsere Kinder 4 Wochen mit nach Südfrankreich genommen. Es war in den Sommerferien. Waren gut versorgt. Die waren weg. Konnten wir, also mein Mann und ich, aus dem Kopf streichen. Und was damals bei mir stand, du musst dir vorstellen, 2011, man konnte online Kontakte halten. Also ich habe meinen Rechner mitgenommen, mein Mann hat mir einen Rechner geschenkt, so genau, neuer Rechner, Technik installiert. Aber das ging da schon und das ist heute bestimmt überall gang und gäbe. Und ich hatte jeden Tag Kontakt per E-Mail, Telefon sowieso, aber auch per Skype. Und also meine Kinder haben aus Frankreich jeden Tag per Skype angerufen. Wie es mir hinterher dann so ganz schlecht war, haben wir dann die Kleine nicht vor den Bildschirm gesetzt.
Ja, klar.
Also der Körper fährt extrem runter. Das ist wirklich so im Laufe der 5 Wochen, die ich da war, die letzten Wochen, ich kam kaum auf den Gang und konnte kaum 10 Schritte gehen. Das ist schon extrem. Ja, und zum Thema Angst oder sagen wir mal Talsituation, ich habe mich mit den Pflegern extrem wohlgefühlt, die waren sehr empathisch und ich hoffe sehr, dass das heutzutage auch noch so ist, wo die Kliniksituation gespannt ist. Ich habe Angst bekommen, wenn es dunkel wurde und da haben die Schwestern gesagt, Frau Mertens, nehmen Sie Schlaftablette. Ja, das war wirklich so die Situation, da liegst du dann alleine, sollst jetzt schlafen und denkst, jetzt ein Erreger, ein Keim, irgendwie ein kleiner Virus. Das ist super lebensgefährlich und keiner ist bei mir. Und den Gedanken fand ich so unerträglich, dass ich einfach, dann nehme ich Schlaftabletten und das war okay.
Ja, na klar. Ja. Absolut. Oh Mann. Das hat dann eine Woche gedauert. Durftest du dann, also danach ging es dann auf die Isolierstation oder wie
Nee,
war das?
die Chemo war schon auf der
Ah,
Isolierstation.
okay.
Nur in der Woche, wo die Chemo noch läuft, kann man auch noch mehr Besuch kriegen. Da kam noch Freundin, ja. Und dann darf keiner mehr kommen, beziehungsweise derjenige, mein Mann, kam. Da gibt es eine Schleuse vor dem Zimmer und die müssen sich alle verhüllen, ne? Also grüne Klamotten, einen Mundschutz, wo man wirklich sonst nichts sieht, Haube, Handschuhe, alles. Und
Ja.
das dann ungefähr 3, 4 Wochen lang, so lang, bis die Zellen angewachsen sind. Also nach der Transplantation. Bei mir war es so, mein Bruder war Spender.
Hab's
Das war auch eine
gelesen.
sehr schöne Sache.
Ja,
Mein
total.
ältester Bruder, der war 10 Jahre älter und den ich sowieso auch sehr gerne habe. Und das war schön. Und der durfte dann interessanterweise auch in der Nacht, bevor er die Zellen abgegeben hat, bei mir übernachten. Im
Schön.
Zimmer. Ja, der war allerdings da sehr müde, weil die Spender müssen, die kriegen Hormonspritzen, damit die Blutzellen ins Blut abgegeben werden und vorbereitet sind für die Filtration. Wir haben abends Fußball geguckt. Das war ein schöner Abend. Allerdings eine Komplikation muss ich noch sagen, weil es war auch wirklich, kann man auch ein Buch drüber schreiben. Mein Bruder ist an dem Tag Großvater geworden und seine Tochter
Wow.
hat das erste Enkelkind bekommen in Leverkusen, also jetzt 30 Kilometer entfernt. Und der kriegte dann abends Nachrichten von seiner Frau, dass es der Laura, also meiner Nichte, sehr schlecht ging, dass sie hohen Blutverlust hatte. Und er hat dann gesagt, Nettie, ich glaube, ich muss noch mal nach Leverkusen. Der war aber mit dem Motorrad gekommen. Und dann habe ich gesagt, Michael, nein, du bleibst jetzt bitte, bitte hier. Morgen früh, dann gibst du deine Zellen ab und dann darfst du gerne zur Laura fahren. Es tut mir sehr leid, aber die ist sicher bestens versorgt in der Klinik. Und wenn dir was passiert am Motorrad, habe ich ein großes Problem. Das hat er eingesehen und er ist dann auch über Nacht geblieben, hat die Zellen abgegeben am nächsten Morgen und mit dem Kind und Mutter waren alle wohlauf. War auch alles gut.
Wow, Wahnsinn. Ja, auf was du für ein Riesenglück hattest dann eben, ne? Also dass dein Bruder dann eben auch dir die, ja, die Zellen dann in dem Sinne dann geben konnte, dass er spenden konnte, weil es ist ja oftmals gar nicht so einfach dann eben auch.
Genau. Da haben die Ärzte mich allerdings beruhigt. Die haben gesagt, wenn einer ihrer Brüder passt, ist gut. Aber wir finden in 80% der Fälle finden wir einen Fremdspender. Ja, gut. Ja, das ist, diese DKMS ist
Ja.
natürlich auch wirklich eine große, riesengroße Datenbank. Ja, also das muss man auch sagen. Ich beruhige da auch alle Patienten, die mir jetzt im Nachhinein schon mal anschreiben, Spendersuche und so. In der Regel finden die jemanden. Das ist ganz gut zu wissen.
Ja, Gott sei Dank, weil es ist ja auch so ein Riesennetzwerk. Ich weiß jetzt nicht genau, ich meine, jetzt sieht es ja noch mal ganz anders aus, 2025 zu 2011. Also das war, ist jetzt ja hier noch mal über Social Media, über Instagram. Ich glaube, damals war das ja noch gar nicht so gang und gäbe dann auch, ne? Und aber dadurch, dass ja auch dein Bruder in Frage gekommen ist, stellte sich ja erst gar nicht die Frage nach, dass man überhaupt einen Spender suchen muss daneben.
Das ging dann auch schneller, ne? Denn
Ja,
der wurde
klar.
typisiert und 3 Wochen später wussten wir Bescheid, ne? Das geht.
Wie ging es dann weiter? Also als dir dann die Stammzellen eingesetzt worden sind, wie lange musstest du dann noch im Krankenhaus bleiben?
Man wartet dann meistens so 8 bis 14 Tage, bis man im Blutbild sieht, dass die Zellen anwachsen. Ja, das ist auch eine spannende Phase. Das ist eigentlich so der Tiefpunkt, weil da kann man gar nichts mehr. Da liegt man wirklich nur da und schläft. Und jeden Morgen kommen die mit dem Blutbild, mit den Zetteln, mit den Daten. Und dann guckt man immer Leukozyten 0, Leukozyten 0. Und irgendwann kam dann die Schwester auch, die hatte dann schon so ein Grinsen im Gesicht, Frau Mertens, und dann Leukozyten 500, ne? Dann hat man gesehen, die sind
Schön.
hochgeschossen.
Ja.
Also ich habe mal versucht zu recherchieren, aber soweit ich weiß, wachsen die immer an. Aber man weiß nicht, wie lange und irgendwie ist so eine gewisse Unsicherheit da. Und dann,
Ja.
ja, kam mein Mann abends mit einer Sektflasche vorbei und so weiter. So Sachen feiert man dann. Und dann bleibt man dann noch 1, 2 Wochen da. Wie gesagt, Immunsystem hat man immer noch nicht, ist alles immer noch relativ gefährlich. Und ich bin dann aber auch frühzeitig entlassen worden. Das Zimmer wurde gebraucht. Aber ich war auch in einer ganz guten Verfassung, also in Anführungszeichen guten Verfassung. und man hat gesagt, ich könnte nach Hause. Zu Hause ist es dann, ist man erstmal unsicher, muss man sagen. Das Immunsystem ist immer noch nicht da. Man hat einen Haufen Medikamente, die man mitnimmt. Und man schläft auch weiter noch den ganzen Tag. Ich war froh, dass mein Hund bleiben durfte. Solche Fragen kommen dann natürlich immer. Haustiere, die Düsseldorfer sind da relativ schmerzfrei. Das ist auch noch ein Punkt. Je nach Kliniken haben die unterschiedliche Gewohnheiten und Leitlinien. Ja. Also in Essen wäre das strenger gewesen. Düsseldorf war ganz gut, ja.
Gott sei Dank, dass du in Düsseldorf warst.
Ja, genau, ja. Und dann ging das so weiter, genau.
Als du dann zu Hause warst, also wie lange, du hast gesagt, dass man sich das eben, also dass das eine ganz andere Reise war jetzt eben als die Brustkrebserkrankung, weil es sehr lange gedauert hat, bis sich dein Immunsystem wieder aufgebaut hat, oder?
Ja, es ist bei mir, und das ist leider eine Komplikation, die bei fast 50% der Patienten passiert. Ich habe nach 3 Monaten eine GVHD bekommen. Das ist diese Graft versus Host Disease. Das ist die Abstoßungsreaktion. Das ist häufig und die Ärzte haben das auch kommen sehen. Die GVHD hat 2 Punkte. Also das sind die Zellen von meinem Bruder, die dann gegen meinen Körper kämpfen, gegen meine Gewebe. Die GVHD ist entweder in verschiedenen Organen, in der Leber, im Darm oder in der Haut. Bei mir war sie in der Haut, was dazu geführt hat, die Haut wird so panzerartig und ich hatte es im Gesicht, im Nacken, im Rücken. Und man sieht das heute auch noch ein bisschen, aber ich kann gut damit leben. Nur zu Beginn, die ersten Jahre, hatte ich das Gefühl, ich befinde mich den ganzen Tag hinter einer Tauchermaske, weißt du? So wie dieses Latex-Feeling. Das war erst sehr erschreckend. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber ich habe bis 2015 darunter gelitten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Manchmal schöne ich das. Ja, meine Ärzte kennen die Komplikation, haben viele Medikamente ausprobiert. Man kriegt dann, das ist dann wieder der Punkt, Immunsuppressiva, wo die Reaktion unterdrückt wird, aber auch das Immunsystem klein gehalten wird. Das führt dazu, dass man weiter gefährdet ist für Infekte. Und ich habe versucht, normal weiterzuleben, weil ich dachte, so jetzt will ich auch mal wieder unter Leute gehen und habe jedes Mal eigentlich den Preis dafür bezahlt. Ja, man holt sich dann immer was. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass diese GVHD eigentlich lebensbedrohlich ist. Das war mir in der Zeit gar nicht bewusst. Ich habe wahrscheinlich wirklich viele dumme Sachen gemacht, immer unter Leute gegangen und war mir nicht bewusst, dass es relativ gefährlich ist. Ja. Das war ein bisschen doof. Also die Medikamente sind gut. Die ersten haben bei mir halt nicht geholfen. 2015 kam ein neues Medikament auf den Markt und das war bahnbrechend. Seit dem Tag an ging es mir wöchentlich besser.
Ach, wie schön. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, dann eben nach dieser Zeit, was hat sich so in deinem Leben verändert? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also ich habe zum einen eine Strategie, also ich habe überlegt, was tut mir gut, damit ich Lebensqualität habe, weil ich wirklich, ein paar Jahre ging es mir einfach überhaupt nicht gut, dieses Gefühl, abends den Körper auszuknipsen, da habe ich mich schon morgens drauf gefreut, Licht ausschalten, ausknipsen, ich will es nicht mehr fühlen. Und ich bin sehr offen mit der Krankheit oder mit der Thematik umgegangen, weil ich wusste, andere Menschen tun mir gut. Ich brauche immer Menschen um mich herum. Ich kann nicht so gut alleine sein. Und die haben mir dann auch im Laufe der Zeit gesagt, dass ich es ihnen erleichtert habe, mit mir umzugehen, weil ich immer gesagt habe, heute ist schlecht oder jetzt habe ich das Medikament und das ist gerade passiert. Und dass sie immer wussten, wo sie bei mir dran sind.
Genau, diese Offenheit.
Ja, das hat man ja auch, wenn man weiß, da ist jetzt jemand sehr schwer krank. Wie gehe ich mit dem um? Ja, darf ich den überhaupt dazu befragen? Mich durften sie alle befragen. Ich habe ganz viel davon, wahrscheinlich viel zu viel darüber geredet, aber mir hat das gut getan. Und ich bin 2 Jahre zu Hause gewesen. Ich habe 2 Jahre nicht arbeiten können, gar nicht. Und habe es dann wieder versucht, nach einem halben Jahr wieder raus. Wieder ein halbes Jahr rausgetan, weil ich erkennen musste, ich bin wirklich sehr wenig. Da funktioniert wirklich ganz, ganz wenig. Ja, das ist sehr schwierig. Was gut war, war das Umfeld, dass ich eine Familie hatte. Also mein Mann ist auch immer noch da, obwohl das auch sehr holprig war. Das ist einfach sehr schwierig, wenn man so schlecht dran ist und einen Mann hatte, der sehr aktiv ist. Viele Dinge konnte ich einfach nicht mitmachen. Ja, ich habe versucht, bewusst zu leben, aber ich muss auch einfach sagen, mir wurde auch erst Jahre später bewusst, wie lebensgefährlich das war. Und das ist vielleicht auch der Punkt, ich habe eben gesagt, ich bin so Weltmeister im Verdrängen, ich habe mir Dinge gesucht, für die ich brenne, die mir einfach Spaß machen, die mir gut tun. Und das war bei der Brustkrebsgeschichte, habe ich Klarinette gelernt, habe ich ganz viel Musik gemacht. Das hat mich so beschäftigt, einfach was anderes zu tun. Und ja, dann nach der Stammzelltransplantation habe ich mit der Nähmaschine beschäftigt, bis ich dann angefangen habe zu schreiben. Und einfach etwas, was mich so durch den Tag durchgezogen hat und abgelenkt hat, dass ich nicht dauernd drüber nachdenke, boah, jetzt tut die Haut wieder weh. Und ich war nicht so fokussiert drauf.
Ja, absolut. Und das ist auch so wichtig, also dass man sich dann wirklich auch so kleine Ziele setzt, dann unter anderem auch oder eben was Schönes für sich macht dann, ne, dass man was Neues lernt, so wie das jetzt bei dir auch war, die Klarinette dann auch und dass man ja sich so die Zeit auch nimmt, für sich etwas Schönes zu tun, für sich etwas Gutes zu tun, gerade wenn man eben ja, so zwei sehr niederschmetternde Diagnosen dann eben auch hinter sich hat. Und ich glaube, dass das auch, du hast es ja auch eben gesagt, dass du Meisterin im Verdrängen bist. Also willkommen im Club. Das konnte ich auch sehr gut.
Ja, echt.
Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die das auch sehr gut können. Aber was da eben auch wichtig ist, ich glaube, es ist auch oftmals so ein Schutz, den man dann auch einfach hat, dass man gar nicht weiß, wie gefährlich ist diese Situation dann überhaupt, dass man gar nicht weiß, wie nah bist du jetzt wirklich an dem Tod dran dann auch, ne? Also das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, dass da auch immer so ein Schutz, glaube ich, in uns ist und dass wir dementsprechend da auch erst viele, viele Jahre vielleicht später auch drüber nachdenken, Monate später drüber nachdenken oder eben auch erst durch Gespräche es uns dann auch bewusst wird, oh, ach ja, oh, okay, ich wusste gar nicht, dass das so schlimm war oder ich wusste gar nicht, dass das so lebensgefährlich dann auch war. Ne? Das ist, das merke ich auch immer wieder. Also ich wusste damals auch nicht, wie gravierend das war, weil ich den Ärzten vertraut habe und mich sehr, sehr gut da in der Obhut auch befunden habe. Und deswegen habe ich mir da auch nicht Gedanken drum gemacht. Und als ich dann mir aber wirklich mal so die Zeit genommen habe und auch so ein bisschen mal das studiert habe und dieses ganze Ärztezeug mir da mal auch durchgelesen habe, dann dachte ich mir auch so, okay, gut. Ja, und deswegen finde ich das total schön, dass du da eben, so wie du es ja auch so schön gesagt hast, dass du da so durchgesegelt bist, durch beide Erkrankungen dann eben. Und dass es natürlich auch dazu gedient hat, mehr in diese Heilung dann auch zu gehen, gerade für dich dann eben auch und nicht in diesen Trauer oder eben auch in diese extreme Angst dann, was ist wenn, dann unter anderem auch.
Ja.
Du hast ja auch erzählt, wir haben es eben ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass du bei der zweiten Diagnose, dass du dann dir dann das Schreiben auch näher gebracht hast und dass es dir wichtig war, auch darüber zu schreiben. Hast du das über einen Blog gemacht oder hast du da schon angefangen, das Ganze dann über die sozialen Plattformen zu schreiben oder wie hast du das gemacht?
Also es war so, ich hatte in der Klinik habe ich Tagebuch geführt, weil es war wirklich so eine Grenzerfahrung, wo ich gedacht habe, das muss ich festhalten. Das ist irgendwie was Besonderes. Ja, und wenn ich es gut überstehe, will ich es vielleicht auch meiner Nachwelt mal mitgeben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, damals gab es auch sehr wenig, außer diese medizinischen Fachdinger, die man sowohl im Internet findet oder Foren, wo Patienten schreiben, wie schlecht es ihnen geht. dass ich im Laufe der Jahre danach, wo ich dann in der GVHD hing, zu meinem Mann auch gesagt habe, ich glaube, ich muss das mal zusammenschreiben oder irgendwas Mutmachendes daraus machen, weil da gibt es sehr wenig. Es gibt ein Buch von dem Guido Westerwelle, der hat das beschrieben mit der Transplantation. Das war aber ein schlechtes Beispiel, der ist gestorben. Ist an der GVHD gestorben. Der hatte eine therapieresistente GVHD, half nichts mehr. Da habe ich gesagt, das ist ein schlechtes Beispiel. Und es war dann so, dass ich also meine Aufzeichnung, habe ich das mal versucht so anzufangen, weil ich dachte, vielleicht wird da wirklich ein Buch drauf. Es war grottenschlecht. Also was ich da das konntest du wirklich keinem. Habe ich gesagt, so geht das nicht. Und dann kam der Tag, wo ich in meinen 25-jährigen Job in der Industrie verloren habe, weil Personalabteilung, Frau Mertens, wir müssen mal mit Ihnen reden und Sie sind ja gesundheitlich nicht so ganz stabil. Ich war halt ständig krank. Nee. Also immer neue Infekte. Wie wäre es denn? Also man hat mir nahegelegt zu gehen und dann war ich genau eine Woche lang traurig und dann habe ich gesagt, nö, jetzt ist es vielleicht doch die Chance, dann mache ich das jetzt. Ich habe eine Idee, ich hatte noch eine andere Idee, ich hatte zwei Ideen, wie ich meine Zeit sinnvoll verbringe. Und das eine habe ich gesagt, so jetzt lerne ich zu schreiben und bin nach Berlin gegangen, also jetzt nicht dauerhaft, aber habe die Autorenausbildung gemacht. Einmal im Monat war ich dann 3 Tage in Berlin und habe gelernt, wie man ein Buch gut schreibt. Ja,
oh, das toll.
Waren 1,5 Jahre und dann nochmal, also 2 Jahre. Dann ist da am Ende daraus auch Annas Blut raus entstanden. Und das Gute bei dieser Ausbildung war, wir durften das Buch Verlagen vorstellen. Und da hat sich auch eine Verlegerin gefunden. Ja, der Zufall wollte es so. Ihr Mann hatte gerade dieselbe Geschichte. Der stand auch vor einer Leukämie. Und dann hat sie gesagt, Frau Mertens, das interessiert mich, das Buch. Und schicken Sie mir das. Mir hat das Buch dann verlegt. So. So ist es zu meinem ersten Buch gekommen. Das war lange. 3 Jahre habe ich da dran geschrieben. Aber ich hatte wieder etwas, was mich so durchgezogen hat. Ich hatte ein Ziel.
Ja, und das ist auch so wichtig. Was ist passiert, seitdem du das Buch geschrieben hast? Also du hast mir ja auch zu Beginn einige Links auch geschickt. Also du engagierst dich ja auch heutzutage relativ stark. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Ich habe dann diesen Blog aufgesetzt. Das war genau zum Lockdown bei Corona. Okay. Wir saßen hier so eingefärscht, die Familie und ganz schrecklich, alle nichts zu tun. Und da habe ich gesagt, so jetzt arbeite ich mich mal in WordPress ein und habe dann Online-Kurse gemacht. Und das hat mir auch so viel Spaß gemacht. Habe dann erste Blogartikel dazu geschrieben, weil ich einfach anderen Patienten in der Situation, man gerade davor steht oder vielleicht auch schon nach der Transplantation mit Komplikationen wie GVHD hadert, einfach Mut zu machen, weil mein Arzt hatte mir auch immer gesagt, Frau Mertens, Sie müssen nur Geduld haben. Das sagt sich so leicht, ne? Aber im Nachhinein ist es genau so gewesen. Also von 2015 an, also so richtig gut ging es mir langsam 2018, 17, 18, wo ich sage, ja, da musste ich halt insgesamt 7, 8 Jahre Geduld haben. Ich kann jetzt alles wieder machen, aber das habe ich nicht gewusst. Ja, und das möchte ich einfach auch Patienten, die davor stehen, sagen, guckt nach vorne. Es kommen wieder bessere Zeiten. 100%ig. Ja. Unter allen Vorsichtsmaßnahmen natürlich, ne, mit der Immunsuppression, dass man als Patient da aufpassen muss, dass man sich nicht einen gefährlichen Infekt holt. Und auch Dinge, der Körper ist einfach komplett aus der Balance nach der Transplantation. Und das dauert lange, bis der wieder reinkommt. Aber er kommt wieder rein. Das ist so das, was ich auch mit meinen Artikeln sagen möchte.
Wie lange hat das bei dir gedauert? Was denkst du so, bis der Körper wieder komplett geheilt ist, beziehungsweise auch fit war?
Ja, ich denke wirklich so 2017, 2018, wobei dieses Medikament, Jakavi heißt das, 2015 mir so einen Schub gegeben hat. Die Haut wurde auf einmal komplett besser und dieses Panzergefühl war dann weg. Ja, das war wirklich so ein Schub. Ich meine, das war auch die Geschichte, ich habe auch viel Austausch gebraucht mit anderen Patienten, das habe ich gelernt. Ich hatte einen, der hatte dieselbe Geschichte 10 Jahre vor mir gehabt und den habe ich immer angerufen, wenn es mir ganz schlecht ging. Der hieß zufällig auch noch Mertens, müssen nachmachen. Habe ich angerufen, Hubert, sag mal, wie lang dauert das mit der GVHD? Und der hat tatsächlich auch gesagt, bei mir war es 7 Jahre.
Wow.
Da habe ich die Augen verdreht. Ich weiß noch, wie ich da auf dem Sofa saß. Und ich sagte, gut, da habe ich ja schon mal 3 geschafft. Aber das ist leider wirklich so. Und deswegen, wie gesagt, Fokus auf was anderes tun. Und dieser Austausch, der war wertvoll für mich. Einfach zu
Ja.
wissen, bei dem Hubert ist es auch weggegangen. Und das wollte ich gerne auch anderen Patienten mitgeben. Und es ist so, ich krieg oft auch Anrufe. Ich habe also manchmal auch
Schön.
Patienten, die mich anrufen und sagen, Annette, mein Freund zum Beispiel muss in die Transplantation, der will nicht. Kannst du nicht mal mit dem reden?
Schön.
Natürlich rede ich mit dem, weil es gibt keine Alternative. Ja, man muss das einfach dann machen und Augen zu und durch. Das klingt doof, aber es geht leider nicht anders.
Ja, ich finde es total schön, also dass du da jetzt auch so öffentlich drüber sprichst und dass du da eben auch anderen dann auch Mut machen kannst, dadurch dann auch. Und es gibt ja auch so, also ich kenne nicht so viele, die das eben machen. Ich kenne so ein paar, kenne ich wohl, unter anderem auch den Knochenmark, der sagte ja vielleicht auch was. Der, bei ihm war das nämlich auch eine Stammzellentransplantation unter anderem, aber ja, dann hört es auch schon wieder fast auf. Das ist natürlich dann auch eine Diagnose, die heutzutage ja auch immer öfters vorkommt. Also gerade auch Leukämie, gerade so jüngere Menschen können ja auch Leukämie bekommen. Und hast du mal irgendwie nachgeforscht, dadurch, dass du ja auch Biologin bist und dass du dich ja auch medizinisch sehr, sehr gut auskennst, ob das einen Zusammenhang hat, diese ganzen Krebsdiagnosen, Brustkrebs und Leukämie?
Ich kann jetzt nur relativ sicher von mir sagen, damit will ich jetzt niemanden verschrecken, der Brustkrebs
Nein,
hat,
gar nicht.
aber das hing bei mir zusammen. Die
Okay.
erste Chemo, das ist dieses FEC, diese
Das schon
Standardkombination.
mal gehört.
Ja, und das E steht für Epirubicin, das ist die rote Flüssigkeit, die macht Komplikationen in 10% der Fälle Knochenmarkschädigung.
Das
Deswegen, meine
okay.
Ärzte haben relativ schnell auch gesagt, ja, aber ich gefragt habe, warum habe ich das jetzt? Ja, sie haben die Chemo, sie haben Epirubicin damals gekriegt. Und da, ich habe damit nie gehadert, weil auch, habe ich eben schon gesagt, das war richtig, weil wenn das Mammakarzinom wiedergekommen wäre, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Ich wurde halt wieder repariert sozusagen, ja.
Genau, einmal
Sagen
alles ausgetauscht.
noch mal wieder neu die Medizin drauf. Aber ich habe einfach Pech gehabt. Ich gehörte zu den 10%. Man unterschreibt das ja, ne? Wenn du in die Chemo gehst, Patienteneinverständniserklärung kenne ich halt aus meinem Job.
Ich
Und da habe
weiß.
ich halt Pech gehabt. So waren die 10%. Und ich weiß allerdings, dass die Brustkrebstherapie, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender geworden ist mit der Gabe von der Chemotherapie. Ja, um genau das zu vermeiden. Ja, also
Gott sei
diese.
Dank.
Das ist also wirklich auch, deswegen weiß ich jetzt nicht, warum die Zahl an Leukämie-Patienten steigt. Vielleicht ist die Diagnostik auch besser. Nee, da habe ich jetzt keine pauschale Antwort für.
Nee, es ist ja auch nur, dass man das eben so sieht. Also gerade was so DKMS angeht und dann sieht man oftmals dann auch sehr junge Leute, denen eben auch eine Diagnose bekommen haben oder eben auch kleine Kinder. Da ist es ja nochmal eine ganz andere Situation bei kleinen
Total.
Kindern dann auch, ne? Aber es fällt einem schon auf, also von Jahr zu Jahr, dass es sich auch vermehrt. Aber das gilt natürlich auch für die anderen Krebserkrankungen. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass jede achte Frau in ihrem Leben an Brustkrebs erkrankt. Und das ist natürlich auch wahnsinnig viel, dann unter anderem dann eben auch, ne? Liebe Annette, ich würde noch total gerne wissen, hat dich diese Krebsdiagnosen, haben die dich in irgendeiner Art und Weise auch verändert?
Ja, weil ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich mehr an mich gedacht habe. Ich war vorher so, wie ich schon gesagt habe, ich war so gern mit anderen Menschen zusammen und ich habe mich ganz viel nach anderen gerichtet. Hauptsache, wir unternehmen was zusammen und Hauptsache, ich bin nicht alleine und die anderen sind da. Und das habe ich gemerkt, dass das natürlich auch im Zusammenhang mit, wenn einer eine heftige Erkältung hatte, oft mein
Naja.
Nachteil war, dass ich gelernt habe, eigentlich geht's mir doch mit mir selber am besten. Ja, also das war ein Prozess, hat ein bisschen gedauert, aber ich bin jetzt zum Beispiel total glücklich, wenn ich den ganzen Nachmittag am Schreibtisch sitze, nur mit schreiben und so weiter. Ich brauche jetzt nicht den ganzen Tag mich unter Leute begeben. Ich bin viel zufriedener mit mir selber.
Ja, weil wir es ja letztendlich auch verlernt haben, bevor eben so eine Diagnose kommt. Es muss ja gar keine Krebsdiagnose sein, es kann ja auch eine andere Diagnose zum Beispiel sein, mit uns selbst sich zu beschäftigen oder beziehungsweise mit uns selbst sich auseinanderzusetzen. Gerade wenn es eben solche Situationen gibt, dass du isoliert bist, dass du im Krankenhaus bist. Du musst dich mit dir selber beschäftigen dann eben auch. Du musst
nicht mehr weglaufen.
Nee, eben. Und dann reflektierst du dann eben auch und dann fängst du ganz anders natürlich auch an, über dieses Leben nachzudenken dann. Und ich sehe das genauso. Also ich fand das auch früher eigentlich immer super toll, unter Leute zu sein und am besten jeden Tag Fettprogramm bis zum Umkippen. Und heutzutage liebe ich es, wenn alle weg sind, ich das Haus komplett für mich alleine habe. Und das war früher gar nicht, da war früher gar nicht dran zu denken. Ne? Also ich brauchte immer überall Action, dies, das, jenes. Und das ist so schön, dass man das eben auch dann mitnehmen kann, dann auch auf seine Reise dann vor allem auch. Der Podcast von mir heißt ja Krebs als zweite Chance. War es für dich in dem Sinne eine zweite Chance?
Ja. Sonst hätte ich auch, also wenn ich an den Ursprung zurückgehe, 2007 einfach komplett immer weiter funktioniert. Ich war auch sehr ehrgeizig in meinem Job und hätte da wahrscheinlich immer weiter reingeguckt, dass ich da auch vorankomme, vielleicht meine Kinder vernachlässigt und habe hinterher gesagt, wie dumm das doch ist, gerade auch in der Situation, wo ich dann an einem Punkt, wo ich nicht mehr so gut funktioniert habe, wo man mir wirklich nahegelegt hat, jetzt kannst du auch gehen. Ja. Wo ich da aber schon so weit war, dass ich wusste, das ist jetzt eine Chance. Jetzt kann ich endlich mal das tun, was mir wirklich Spaß macht. Und ich sehe das auch heute immer noch so. Also ich hätte da noch weiter Konzepte, Marketing oder wissenschaftliche Konzepte für Medikamente geschrieben, aber es hätte mir nicht so viel gegeben wie jetzt, wo ich meinen Tag viel besser gestalten kann mit meinen erwachsenen Kinder versorgen, meinen Hund und Dinge, die mir Spaß machen oder vielleicht auch noch anderen was Gutes tun, ehrenamtlich und so weiter.
Ja. Super, super schön. Ja, liebe Annette, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende zu. Es sei denn, du möchtest jetzt gerne noch etwas mit den Zuhörern teilen, was du unbedingt mitgeben möchtest, bevor jetzt das Schlusswort von dir natürlich auch kommt. Oder vielleicht gibt es noch was, was du sagst, das möchte ich unbedingt noch erwähnen. Das ist mir noch wichtig. Dann gibt es da was.
Ja, ich wollte einfach so ein bisschen so den Kreis noch schließen. Ja, warum? Gerne. Engagiere ich mich so für das Thema Stammzelltransplantation oder warum habe ich da ein Buch oder einen Roman drüber geschrieben? Es ist einfach, die DKMS macht ja so gute Arbeit, jeder kennt die.
Ja.
Aber fast alle wissen, okay, da kann man Zellen spenden, nur was mit den Zellen, also der Spender gibt die ab, was mit den Zellen dann hinterher beim Empfänger passiert und was das für den Empfänger, den Patienten bedeutet, das wissen die wenigsten. Ja, also diese den Transfer zu leisten, einfach die andere Perspektive wollte ich so ein bisschen öffentlicher machen, Verständnis für die Leute in der Situation, auch wenn es wenige sind, aber einfach trotzdem natürlich aufrufen und sagen, hier, lasst euch typisieren, denn je mehr Menschen typisiert sind, desto mehr Leben können gerettet werden, weil das rettet Leben.
Ja.
Das ist wirklich wahr. Also nur so diesen Fokus, mal den Blickwechsel vom Spender auch auf den Empfänger. Da sind Menschen, die dahinter stehen, die durch ein tiefes Tal durch müssen, aber dann wieder leben können.
Ja, wir als Krebspatienten dürfen ja nicht mehr selber spenden. Das ist ja leider nicht mehr möglich. Aber mein Mann hat auch schon gespendet, hat eine sehr seltene Blutgruppe. unter anderem auch. Und deswegen, ich bin da auch ein großer Freund von und würde das auch sofort machen, wenn ich es dürfte. Aber ich teile es natürlich auch sehr, sehr gerne und wir verlinken das auch in den Shownotes. Also dass, ich sag's immer wieder, Stäbchen rein Spender sein ist ganz, ganz einfach, dann sich bei der DKMS registrieren zu lassen und so wie du es ja auch eben sagst, dadurch, dass du dann auch Menschen helfen kannst, dann auch unter anderem auch. Ne? Es ist ja so einfach eigentlich auch. Deswegen ist es auch so schön, dass so viele Prominenz dann vor allem auch Botschafter sind für die DKMS und dass es da auch so viele Unterstützer vor allem auch gibt. Ne? Und es ist
genau.
Wunderschön.
Ja, richtig.
Liebe Annette, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Und zwar würde ich mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst. Ich finde das ganz toll, deine Reise dann eben auch ein bisschen heute gehört zu haben und wie du da so durchgesegelt bist, dieses Mantra dann auch anderen Menschen vor allem auch weiterzugeben, die jetzt sich gerade jetzt auch in einer Krebsdiagnose befinden. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Mach genauso weiter. Und ich finde es fantastisch, dass du auch für andere Menschen ein Ohr hast und dass du eben auch zuhören kannst, auch wenn es eben darum geht, wie geht es weiter nach einer Knochenmarktransplantation, was kommt alles auf mich zu, wie ist es, wenn die Zellen sich absterben und was gibt es für Möglichkeiten und dass du eben auch ja für die Angehörigen auch da bist und das ist super schön. Also mach gerne so weiter. Ich danke dir sehr und die letzten Worte gehören nur dir.
Ja, was ich allen einfach ja als letztes nochmal mitgeben würde. Es kommen immer wieder bessere Zeiten, auch wenn ihr ganz tief im Tunnel seid. Immer wieder, wirklich. Ich bin also zweimal da durch und es geht mir als Beispiel nur so gut. Es kommen bessere Zeiten. Vertraut auf eure Zukunft und vertraut auf eure eigene Selbstheilung. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich so viel erzählen durfte.
Sehr, sehr gerne. Lieben, wenn das nicht ein so, so schönes Interview war mit der lieben Annette und ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview auch gefallen hat und dass du eben ganz viel mitnehmen konntest, was Annette eben auch für ein lebensbejahender Mensch ist, für ein lebenslustiger Mensch auch ist und ja, dass sie einfach gesagt hat, Augen zu und durch, ich mache das jetzt einfach egal wie und was sie aber auch für wundervolle Ärzte an ihrer Seite hatte und dass sie eigentlich immer wieder diese körperlichen Signale, die es gab, dadurch, dass sie dreimal die Vorstufe Krebs hatte, in der Hüfte dann vor allem auch, und dass dann schon gesagt wurde, bei der vierten Diagnose, dann kann sie wahrscheinlich nie wieder laufen und dass sie trotzdem auch durch Beziehungen einen ganz tollen Arzt gefunden hat, der sie dann nochmal operiert hat und dass dadurch dann aber ja gesagt hat, es kann sein, dass eine Krebsdiagnose irgendwann entstehen kann. Dann auch 2007 dann diese Diagnose Brustkrebs entstanden ist, genauso wie eben auch später 2009 Leukämie und ab 2011 dann eben dieser ganze Kreislauf dann angefangen hat und was sie alles durchgemacht hat und dass sie aber zu ihr, dass ihr Mantra geworden ist, dass sie da durchsegelt und ich finde, das ist ein sehr schönes Mantra, was vielleicht auch dir gerade Hoffnung gibt, wenn du mitten in einer Therapie bist, wenn du zum Beispiel auch eine Knochenmarktransplantation benötigst oder eben auch das hörst und denkst dir so, ach Mensch, ich kann ja auch Spender sein bei der DKMS, ich melde mich da mal, dann würden wir uns natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Und hör dir unbedingt auch, beziehungsweise nicht hör, sondern lies unbedingt auch das Buch von der lieben Annette oder gib es auch eben weiter an die Menschen, die eben auch sich für dieses Thema interessieren oder die eben auch selber eine Knochenmarktransplantation eben vor sich haben oder hinter sich haben, dass sie da noch viel, viel tiefer vor allem auch eintauchen können. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir, dass du da warst und wie immer bleib auf jeden Fall gesund. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast und ja, wenn du uns weiterempfehlen möchtest, wenn du diese Folge weiterempfehlen möchtest, dann teile sie doch sehr, sehr gerne mit allen Menschen, die eben gerade in einer ähnlichen Situation sind oder die eben auch Annettes Geschichte ganz, ganz viel Mut machen kann. Denn das ist eine absolute mutmachende Geschichte. Und so wie sie es ja auch sagt, es kommen immer bessere Zeiten, auch wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst, dann wird der nächste Tag immer besser. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Schau gerne mal bei der Franziska Günther vorbei. Sie hat einen ganz, ganz wundervollen Podcast auch. Lebe selbst, lebe wertvoll. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du Lust hast, da mal vorbeizuschauen. In diesem Sinne, wir sehen uns und hören uns nächste Woche hier. Ich bin raus und ciao und bye bye.